Ein goldenes Zeitalter mit noch mehr Frieden und noch mehr Wohlstand. Das hatte Donald Trump den Amerikanern versprochen. Die Realität sieht anders aus. Anderthalb Jahre ist Trump nun wieder im Amt. Das Ergebnis? Der Iran-Krieg belastet das Land, die Wirtschaft schwächelt, die Preise bleiben hoch, Trumps Umfragewerte hingegen tief. Der Rückhalt für den Präsidenten vor den so wichtigen Zwischenwahlen, den Midterms, bröckelt also. Doch was würde eine demokratische Mehrheit im Kongress bedeuten? Wie weit hat Trump die Demokratie in den USA schon ausgehöhlt? Welche langfristigen Folgen hat seine Politik? Und was bedeutet das für Europa und Deutschland? Darüber wollen wir sprechen mit der Politologin Catherine Klüver-Ashbrook. Sie ist Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung und war davor lange an der Harvard Kennedy School. Sie kennt sich also bestens aus mit den USA und den transatlantischen Beziehungen. Herzlich willkommen, Catherine Klüver-Ashbrook.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Und an meiner Seite sitzt Florian Harms, frisch aus dem Urlaub. Florian, schön, dass du wieder da bist.
Gut erholt, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
Ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Frau Klüver-Ashbrook, Donald Trumps Umfragewerte haben einen Tiefpunkt erreicht. Ein Grund dafür ist der Iran-Krieg. Erklären Sie uns doch mal, wie ist aktuell die Stimmung in den USA?
Also insgesamt ist die Stimmung sehr schlecht. Es gibt nur noch ein Drittel der Amerikaner, die Donald Trump tatsächlich die Amtsgeschäfte im erweiterten Sinne zutrauen. Die Umfragewerte sind auf einem historischen Tiefpunkt verglichen mit Präsidenten, die eine zweite Amtszeit hatten. So tief wie Donald Trump ist da in diesem Sinne keiner gefallen. Vergleichbar nur im Übrigen mit Richard Nixon, der 10 Tage nach der letzten Umfragezahl, die die New York Times Anfang August rausgebracht hat, zurückgetreten ist. Also so stark sind wir schon quasi am Nadir, am Tiefpunkt angelangt. Und tatsächlich, die Amerikaner spüren gerade die Auswirkungen des Iran-Kriegs überall im Portemonnaie ganz besonders. Die Inflationsrate ist historisch hoch im Vergleich zu der Biden-Präsidentschaft auch. Ne? Das große Wahlversprechen war, dass die Inflation runterdrücken würde. Stattdessen haben viele Amerikaner das Gefühl, dass viele Probleme, die sie haben, jetzt tatsächlich hausgemacht sind. Erst entstanden sind, seitdem Donald Trump Präsident ist. Und das ist natürlich besonders für viele, auch für die Anhänger, eine neue, eine schmerzhafte Realität, der sie jetzt ins Auge blicken.
Florian, auch bei der MAGA-Bewegung gibt es ja Unzufriedenheit mit Donald Trump. Zum Beispiel der rechte Moderator und Podcaster Tucker Carlson, der hat mit Trump gebrochen. Wie problematisch kann das für Donald Trump werden?
Ja, schon problematisch, weil das ja die Basis ist, auf der er ganz wesentlich steht und die ihn immer unterstützt hat und auf das, worauf er sich auch verlassen konnte. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, wozu wir hier auf dieser Seite des Atlantiks manchmal neigen, dann vorschnelle Schlüsse zu ziehen, zu sagen, so, das war es jetzt mit Trump, da wird ihm jetzt die Basis wegbrechen. Ganz so ist es nicht und das wird unser Gast heute auch noch wahrscheinlich besser erklären können als ich. Aber ich nehme auch wahr, übrigens auch auf jenen Ereignissen, jenen Veranstaltungen, bei denen Donald Trump dann im internationalen Kontext auftritt, wie beispielsweise dem NATO-Gipfel, da bin ich in Ankara gewesen, dass sich da was verändert. Dass er möglicherweise zwar immer noch sehr selbstbewusst daherkommt, dass er aber von jenen, mit denen er zu tun hat, anders wahrgenommen wird als zu Beginn seiner zweiten Amtszeit. Da wird schon gemerkt, der Typ ist unter Druck, der braucht irgendwie bessere Schlagzeilen, der versucht das auf seine Art und Weise dann herbeizuführen. Also auf dem NATO-Gipfel hat er sich sehr widersprüchlich verhalten, hat einerseits massive Drohungen rausgehauen, dann aber hinter den Kulissen, hinter den verschlossenen Türen sich eher konziliant gezeigt, den Partnern gegenüber. Und das merkt man natürlich auch hier in Europa, das merkt man, dass da jemand wirklich massiv unter Druck steht und dass das die Lage verändert, wie man mit ihm umgehen kann, aber wie es auch in Amerika weiter vorangeht.
Frau Klüver-Ashbrook, nehmen Sie diese Veränderungen auch wahr in Trumps Verhalten?
Also ich glaube, das, was wir innenpolitisch ganz stark sehen, ist, dass er sich fast schon im eigenen Habitus weiter verhält wie ein Autokrat, dem die Realitäten und das Gespür für das Land wegbrechen. Maggie Haberman, die zusammen mit ihrem Kollegen Jonathan Swain von der New York Times ein langes investigatives Buch über das erste Jahr dieser zweiten Amtszeit geschrieben hat, ist, dass Donald Trump von sich sagt, Wirtschaftspolitik findet er langweilig, das findet er egal. Das haben wir eben auch gehört, als er in den Flieger stieg, um zu Xi Jinping zum Gipfel zu fahren. Und das sind aber die Dinge, die die Amerikaner tatsächlich am meisten bewegen. Und daraus spricht ein bisschen das, was wir aus autokratischen und autokratisierenden Systemen kennen, dass sie nur noch umgeben sind von Ja-Sagern, von Menschen, die sagen, wir regeln das schon, wir machen das schon, wir haben eine Lösung. Und insofern ist, glaube ich, auch gerade zu den Umfragewerten hat er nochmal, wie er das kennt, in großen Buchstaben getwittert und True Social bedient, ich habe die besten Umfragewerte in der Geschichte. Also er driftet in vielerlei Arten und Weisen, nicht nur wegen seinem viel bezweifelten mentalen Zustand und seinem Gesundheitszustand, so ab, dass er tatsächlich, man das Gefühl hat, er nimmt bestimmte Wahrheiten tatsächlich nicht mehr wahr oder sie werden nicht mehr an ihn herangetragen. Die Frustration mit dem iranischen Regime, die trägt dazu bei. Er kann nicht mehr selber einschätzen, zum Beispiel, wo dieser Konflikt hingehen soll, hat nicht mehr die richtigen Berater um sich herum, auch willentlich im Übrigen. Aber gerade auch im Blick auf die Midterms hat er nicht mehr Menschen um sich herum, die ihm, glaube ich, tatsächlich reinen Wein einschenken. Die Stephen Millers dieser Welt, also der Vizestabschef, die machen weiterhin Druck auf die Veränderungen im Wahlsystem, auf dass die Einschnitte im Wahlsystem, der Funktionalität des Wahlsystems, dann immer noch zu einem Erfolg führen können und sollen. Sie suggerieren ihm, das wird schon gehen. Er macht weiterhin Druck auf den Kongress, bestimmte Dinge in diesem Sinne, den sogenannten Safe Act durchzusetzen. Also da sieht man schon, da wird eine Realitätsentfremdung, Verfremdung, die wir kennen als Muster, die setzt sich da fort. Und andererseits merkt er aber natürlich, genau wie Florian Harms das beschrieben hat, dass besonders international er tatsächlich an seine Grenzen kommt. Bei der Ukraine-Frage, wir sehen, wie weiterhin das Wechselspiel, an welcher Seite er sich jetzt stellen möchte, sehen wir natürlich besonders zum Beispiel bei den Lizenzen für die Patriots. Auf einmal meint er, ach, das habe er sich noch nicht zuletzt überlegt, ob es die geben soll. Oder umgekehrt natürlich eben auch bei der Taiwan-Frage, kann man Taiwan, wird man Taiwan weiter unterstützen oder nicht? Da guckt er jetzt auf den Gipfel mit Xi Jinping im September. Aber es entsteht, und das ist, glaube ich, das Wichtige, wir versuchen aus Europa immer eine Strategie festzumachen. Ja, die Donroe-Doktrin, funktioniert die? Oder andere Dinge. Wir merken ganz klar, es gibt besonders im Außenpolitischen keine Strategie, weil die eben keiner baut. Das heißt, das Erratische, die Willkür gibt da weiterhin den Ton an. Umgekehrt sehen wir aber innenpolitisch, dass es dort noch genügend Schaltstellen gibt, die ihm bestimmte Dinge, Brücken, Strukturen bauen wollen, die natürlich Trump helfen sollen im ersten Moment, aber natürlich im besten Fall auch Trump überdauern sollen. Und da, das sehe ich tatsächlich als sehr, sehr gefährlichen Moment und sehr, sehr gefährliche Entwicklung an.
Auf die Außenpolitik würde ich später gern einmal schauen. Im Moment würde ich gern einmal bei der Innenpolitik und den Midterm-Wahlen bleiben. Da könnte Donald Trump die Realität ziemlich hart treffen, nämlich wenn die Demokraten Mehrheiten zurückerobern. Florian, wie wahrscheinlich ist es, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress ändern?
Ich habe den Eindruck, dass es noch nicht so wahrscheinlich ist, wie sich das hierzulande viele wünschen, dass man eben sagt, na gut, jetzt Anfang November wird Trump dann zur Lame Duck und die Demokraten kommen geschlossen zurück und dann sind wir alle wieder gut befreundet über dem Atlantik. Das eine ist ja, wie gerade gehört, dass es massive Versuche gibt, das Wahlsystem weiter zu reglementieren, dafür zu sorgen, dass weniger Menschen wählen können und auch die Wahlkreise so zuzuschneiden, dass sie die bestehenden Machtverhältnisse einfach nach wie vor zementieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in beiden Parteien viel los ist. Nicht nur an der MAGA-Basis und in der Republikanischen Partei, sondern auch bei den Demokraten. Und dass die heftig mit sich ringen, welchen Kurs sie denn einschlagen wollen. Ist das eher ein moderater Kurs, wie man ihn in der Vergangenheit von vielen Demokraten gesehen hat, die dann auch bis ins Weiße Haus gelangt sind? Oder ist das eher ein richtig linker, auch teils sehr ideologischer Kurs, der ja gar nicht damit einhergeht, wie vielleicht viele traditionelle Demokraten sich eigentlich ihre Parteien vorstellen, wie es aber insbesondere viele Menschen, die in Großstädten leben, gerne haben wollen. Ob das jetzt New York ist oder Chicago ist oder eine andere Großstadt. Und dieses Ringen ist noch nicht ausgestanden. Und das hat natürlich Folgen dafür, wie sich viele Wähler dann an diesem wichtigen Wahltag am 4. November verhalten können.
Frau Klüver-Eschbuck, teilen Sie die Einschätzung?
Doch, absolut. Und ich finde besonders wichtig, nochmal zu schauen, weil wir eben schon Tucker Carlson erwähnt haben, wie sich gerade in diesem Ringen in der Demokratischen Partei, die demokratischen Sozialisten, und wir kommen gerade aus einer Woche, wo es viele wichtige Vorwahlen gegeben hat, auch gerade für die Demokraten, auch gerade für den Senat, der dann entscheidend sein wird, ist es wahrscheinlicher, dass wenn, ceteris paribus, also wenn die Einschnitte in das Wahlsystem nicht so rückwirken, dass gerade eine Senatsmehrheit für die Demokraten drin ist, zwar knapp, aber sie wäre drin. Und bei einem entscheidenden Senatswahlkampf in Michigan hat sich eben ein Kandidat der demokratischen Sozialisten durchgesetzt, der DSA, unterstützt von Ziehvater Bernie Sanders und von Alexandria Ocasio-Cortez. Das ist vereinfacht, kann man sagen, die Idee, dass man Rechtspopulismus am besten mit Linkspopulismus begegnet, aber mit Dingen, die eigentlich im amerikanischen Kapitalismus strukturell fern sind, also die tatsächlich eine interne Revolution bedingen würden, aber die urigerweise Schnittmengen mit den Populisten haben, die sich jetzt zumindest von bestimmten Elementen der rechtskonservativen Linie abwenden. Zum Beispiel ein ganz großer Punkt in der innenpolitischen Debatte gerade in den USA ist, muss man Israel noch unterstützen mit von Steuergeldern querfinanzierten Waffensystemen beziehungsweise Waffenaufkäufen, die dann die Israelis in den USA leisten, aber verbilligt, um dann tatsächlich international weiter wirken zu können. Das spaltet sowohl die Rechte. Das war ein großer Punkt, warum Tucker Carlson angefangen hat, mit Donald Trump zu brechen. Und umgekehrt ist das ein ganz starker Punkt bei den Linken auch. Sie sagen, wir wollen nicht von Starken, wir wollen nicht von APEC, der großen Lobbyorganisation, auch unterstützt von der israelischen Regierung, wollen wir kein Geld nehmen. Das war ein ganz großer Punkt des Kandidaten El-Sayed in Michigan. Also hier verschwimmen gerade, und das zeigt einfach nur, wie sehr das Land an und mit sich arbeitet, wissend und sehend, wie viel sich verschoben hat, wie schnell der demokratische Abbau, also der institutionelle, funktionale Verfall in den USA gegangen ist. Das bestätigen auch führende Demokratieinstitutionen wie das Variety of Democracies Index, der sagt, der Punkt ist, anders als Polen, anders als Ungarn, anders als die Türkei, der Abbau und die Veränderung im System sind historisch schnell für eine Demokratie, besonders eine so gewachsene wie die USA. Aber wie man sie dann verändert, welche politische Richtung den Ton angeben soll, da arbeitet es gerade stark in beiden Parteien auf unterschiedlichem Niveau. Aber diese urige Schnittmenge, die ist in jedem Fall da. Und die Frage ist besonders, was machen die Demokraten damit, um, das ist die größtwachsende Gruppe der amerikanischen Wähler, die sogenannten jetzt von sich selbst deklarierenden unabhängigen Wähler zu gewinnen. Denn tatsächlich geht es bei dieser Wahl im November um 5% der Wählerstimmen. Es ist denkbar knapp. Es geht um ganz wenige Sitze. Und die Demokraten sind tatsächlich in dieser großen Identitätskrise. Reicht es, eine Politik der Mitte zu machen, um Wähler wieder rückzumotivieren? Oder müssen sie signalisieren, dass sie zu einem viel größeren, radikaleren Aufbruch gewillt wären? Besonders natürlich im Hinblick auf eine Präsidentschaftswahl 2028.
Und das ist ja dann auch wirklich die historische Frage, um die es geht, weil diese Veränderung so schnell vor sich geht, dieses Systems in Amerika, der amerikanischen Demokratie, also hin zu einer Ideologisierung, einer immer stärkeren Radikalisierung und auch einer Entdemokratisierung, wenn man jetzt mal sagt, dass einfach viele Menschen nicht mehr beteiligt werden an diesem demokratischen Prozess, dann sind eben diese Wahlen, die da jetzt vor uns stehen, sowohl die Kongresswahlen als auch die kommende Präsidentschaftswahl wirklich von historischer Bedeutung, weil sich daran zeigen kann, wohin sich das mächtigste Land der Welt entwickeln wird. Bleibt es eine Demokratie oder kann es keine Demokratie bleiben? Und das hat natürlich dann auch Folgen für uns hier auf dieser Seite des Atlantiks, weil wir in vielerlei Art und Weise abhängig sind von Amerika und weil wir auch hierzulande und auch hier in Europa eben diese Ideologisierung sehen, sowohl auf der rechten wie auf der linken Seite, dass eben die demokratische Mitte, die jahrzehntelang eigentlich die Demokratie und die Bürgergesellschaften getragen hat, kleiner wird, leiser wird, schrumpft, massivem Druck ausgesetzt ist und auch immer mehr Menschen an die Ränder verliert, die den Eindruck haben, um mich geht es hier eigentlich gar nicht mehr. Um mich, um meine Lebenshaltungskosten, um mein Vorankommen, um meinen sozialen Aufstieg, sondern es geht längst um ganz andere Dinge und das mache ich nicht mehr mit. Deshalb bin auch ich jetzt bereit, radikale Lösungen zu wählen und das ist hochgefährlich.
Und ich glaube, nur ergänzend nur einen Punkt, weil das jetzt eben so schön anklang bei Florian Harms Schilderung. Wir haben in den USA ein Phänomen, was sich hier eben auch ganz stark einschleicht. Und früher haben wir das Flood the Zone genannt. Das war die Strategie von Steve Bannon. Aber wenn sich zum Beispiel ein Informations- und Nachrichten, eine Gemengelage dort verändert, dort stark abbaut, das institutionelle Vertrauen, und das haben wir im Übrigen in Europa und in Deutschland auch, verringert. Also klassische Strukturen, die dafür sorgen, dass Minderheitsrechte geschützt werden, dass die Arbeit des Kompromisses, nichts anderes ist natürlich Demokratie. Man muss Mehrheitsfindung machen. Das ist schwierig, das ist anstrengend. Man muss diese Anstrengung aber dem Wähler verkaufen können als was Gutes, als was Positives. Die Menschen werden aber umgekehrt mit Informationen überrannt. Was hat der Iran-Krieg mit mir zu tun, wenn ich aber nicht tanken? Also ne, diese Verbindungen herzustellen. Wir wissen seit einigen Wochen, die FED hat neue Zahlen rausgebracht, 20% derer, die unter $50,000 verdienen, die leiden Hunger. Die lassen aktiv Mahlzeiten aus. Das sind Zahlen, die sind verheerend für das reichste Land der Welt vergleichbar. Aber Menschen sind komplett informativ und strukturell überfrachtet. Und das ist eine Strategie, die Steve Bannon seit fast 10 Jahren betreibt, um darüber hinaus, gerade wenn Menschen nicht mehr verstehen müssen, was mit ihrem System passiert, diesen Systemabbau zu beschleunigen. Und diese Tendenzen haben wir hier eben auch. Diese totale Überfrachtung, die führt dann zu einer Art Rückzugsdynamik à la Biedermeier. So, ich versuche mich nur noch um meine eigenen Sachen zu kümmern. Aber das ist genau, und das finde ich, hat Florian Harms sehr schön illustriert, das ist genau der Anfang vom demokratischen Abbau. Denn Demokratien leben natürlich nicht vom Wahlgang oder vom Urnengang, sondern sie leben in dieser Gemeinschaft, in der Anstrengung für das Gemeinschaftliche. Das ist das, was Hannah Arendt als Vita Activa beschrieb. Ne? Nur wenn man sich aktiv in die Gemeinschaft einbringt, ist man tatsächlich Mensch. Und da ziehen sich natürlich, weil es alles so unglaublich anstrengend ist und das mal unabhängig von Parteifarbe, von populistischem, das empfinden Menschen im modernen Leben. Und diese Schwäche, die dann halt damit einhergeht, dass nicht mehr verstanden wird, wofür Institutionen da sind, dass nicht mehr verstanden wird. In England läuft gerade eine große Kampagne, What has the BBC done for us? Weil die Rechtspopulisten gesagt haben, nein, die öffentlichen Medien gehören abgeschafft. Auch das findet sich in einer unterschiedlicher Art und Weise im Wahlprogramm von Ulrich Siegmund und der AfD in Sachsen-Anhalt. Also das sind Phänomene, und ich glaube, das ist nochmal einfach wichtig zu unterstreichen, die wir in Summe überall in entwickelten Demokratien sehen. Und deswegen ist es genau richtig, hinzuschauen, wie sich das in den USA entwickelt, um in bestimmten Arten und Weisen nach Möglichkeit, nach eigenen Systemordnungen dem vorzugreifen, dass sich das hier tatsächlich so verstetigt.
Welches Bild, Florian, geben die europäischen Partner gerade ab?
Ach ja, das wäre auch mal füllend für einen kompletten Podcast, glaube ich. Ich habe den Eindruck, wenn man so die gegenwärtigen internationalen Veranstaltungen in Europa betrachtet, dann gibt es da auf jeden Fall mal als erstes ein sehr ernstzunehmendes und auch wirklich positiv zu beurteilendes Bemühen, unabhängiger zu werden und selbstständiger zu werden. Ich habe den Eindruck, man hat es eigentlich in allen europäischen Ländern mittlerweile verstanden, was die Uhr geschlagen hat, dass man sich eben nicht weiter auf den großen Bruder aus Amerika verlassen kann, dass man mit einer massiven Bedrohung seitens des Putin-Regimes ausgesetzt ist und dass zugleich die internationale Ordnung, wie man sie bisher gekannt hat, die Nachkriegsordnung, sich radikal verändert, dass die Welt wieder in Blöcke zerfällt, dass das was macht mit unseren wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Also hier in Deutschland geht ja gerade das Stichwort der Deindustrialisierung um. Ich finde es ein bisschen arg hart, weil ich zugleich auch sehe, wo viele deutsche Wirtschaftsbetriebe nach wie vor sehr erfolgreich sind. Aber wenn man einfach mal auf die deutsche Autoindustrie schaut, also die wichtigste deutsche Industrie, dann kann man schon sagen, die sind in einer historischen Krise und die müssen sich neu erfinden und es ist unklar, ob ihnen das gelingen wird. So, das ist das Bild. Also ein Anerkenntnis der Krisensituation, und das ist ja schon mal die Grundlage dafür, dass man was verändert. Jetzt kann man die Frage stellen, wie schnell geht es denn mit dem Verändern? Und darüber haben wir hier ja auch schon gesprochen. Ich glaube, es geht nicht schnell genug. Es müsste mehr passieren, und zwar eigentlich auf allen Feldern. Von der Verschränkung der Verteidigung, also Stichwort gemeinsame europäische Rüstungsprojekte, über die Frage, wie können wir unabhängiger werden in unseren Lieferketten, Stichwort seltene Erden, wo halt 17 seltene Erden fast allesamt aus China kommen und ohne die zu haben, kann man halt keine Wirtschaft betreiben hier in Deutschland, in der Exportnation, bis hin zur Frage, wie gelingt es eigentlich in westeuropäischen Demokratien weiterhin die Menschen davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, sich einzusetzen für diese demokratischen Systeme. Wie Catherine Klüver-Eschburg es gerade gesagt hat, die Institutionen, die Glaubwürdigkeit von Institutionen zu bewahren. Und dieses Misstrauen in Institutionen spüren wir hierzulande ja auch ganz stark. Wenn man sich die Umfragewerte in Ostdeutschland anschaut, dann heißt es immer plakativ, naja, die AfD wächst. Aber wenn man tiefer in die Umfragen reinschaut, dann sieht man da einen noch viel verheerenderen Aspekt, dass nämlich immer mehr Menschen den demokratischen Institutionen misstrauen. Und zwar nicht dem Justizwesen oder der Polizei, sondern den Parlamenten und den Regierungen. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil das dann nicht nur dazu führt, dass Menschen sagen, ja, vielleicht sprechen die gar nicht mehr für mich, also muss ich mich da auch nicht mehr dran halten, was die so vorgeben, sondern es sind auch immer weniger Menschen bereit, sich selbst zu engagieren, also selbst möglicherweise ein demokratisches Amt anzustreben. Und wenn da irgendwann niemand mehr ist, der Bürgermeister werden will oder im Kommunalparlament sitzen will oder gar im Landesparlament oder im Bundestag, dann wird es echt dünn. Und dann beginnen Demokratien zu kriseln. Und die sind nicht so stabil, wie man es gemeinhin annimmt. Demokratie lebt vom Mitmachen. Dieses Schlagwort, diese Binse ist einfach wahr und man muss sich jeden Tag dafür einsetzen.
Stets bemüht wäre in Schulnoten eine 5, glaube ich. Frau Klüver-Eschburg, reicht das aus?
Es reicht nicht aus und es ist vor allen Dingen, mir wird die ganze Zeit sehr klamm ums Herz, weil ich das Buch im letzten November fertig geschrieben habe, gerade im Blick auf die Landtagswahl am 6. September. Und ich hatte das Gefühl, in Sachsen-Anhalt. Und ich hatte das Gefühl, im Sommer diesen Jahres, als das Programm offensichtlich wurde, wachten alle aus dem vermeintlichen noch demokratischen Dornröschenschlaf auf und rechneten sich aus, was es denn hieße, wenn ein Bundesland an die AfD fallen würde mit allen Plänen, die da drin sind. Und dafür war es eben jetzt ein bisschen spät. Also die Idee, mein Buch den amerikanischen Weckruf zu nennen, der Weckruf richtete sich hauptsächlich natürlich im ersten Sinne an uns. Und ich glaube, Florian Harms hat das gut beschrieben. Es geschieht sehr viel. Die Frage ist, hätten wir, und das ist eben die Frage, die ich im Buch auch stelle, hätten wir das nicht alles viel früher erkennen müssen? Wir haben ja Dinge ableiten können aus der ersten Trump-Amtszeit. Wir hätten noch viel engmaschiger die möglichen Pläne verfolgen können. Wir hätten noch strategischer und risikobreiter, zumindest im Denken, uns vorbereiten müssen, sodass unsere Wähler jetzt auch ein bisschen das Gefühl haben, ach du lieber Schreck, jetzt rotieren alle Motoren, jetzt wird geguckt, wie retten wir den Kahn noch? Und in der Zwischenzeit kommen aber bei mir die grundlegenden Dinge, die eine Demokratie leisten muss, nämlich das Gefühl physischer Sicherheit, eine Drohne über dem Leipziger Flughafen, die gegebenenfalls tatsächlich Schussbereitschaft überfliegt oder andere Dinge mehr, also eine Warnstufe, die ein Innenminister im Sommer hochsetzen muss. Sind wir da resilient und strukturell gut aufgestellt? Also physische Sicherheit, leistet meine Demokratie das noch? Florian Harms hat es angesprochen, wirtschaftliches Vorankommen. Fährt der Bus noch im ländlichen Gebiet? Ne? Was ist mit der Bahn? Ich bin gleich in einer Woche zweimal in Städten hängen geblieben, in die ich gar nicht wollte. Im schönen Hannover und im schönen Erfurt. Ne, funktioniert das Kommunalkrankenhaus noch? Kann ich da ohne Sorge meine Kinder bekommen? Also nur noch 8% der Deutschen meinen, ihren Kindern wird es einmal besser gehen als ihnen selbst. Physische Sicherheit, wirtschaftliches Vorankommen. Und dann natürlich kann ich mich aus dem Minderheitenstatus freiheitlich ausdrücken, werde ich gesehen, werde ich wahrgenommen, gibt es für mich Rechte, die ich in einer Gemeinschaft tatsächlich verhandeln kann. Und dann ist natürlich ein CSD-Anschlag in Berlin wieder so ein Zeichen dafür zu sagen, das sind schwierige Aushandlungsprozesse, ja, wenn man bestimmte Dinge in einer Demokratie unter einen Hut bringen muss. Und das gibt alles Vorlage für die Menschen, die mit einfachen Antworten kommen, die sagen, mit einer harten Hand auf den Tisch, und mit grundsätzlichen Veränderungen kommt das wieder. Das sind alles Chimären und das hätten wir eigentlich lernen müssen aus MAGA 1, Make America Great Again. Wo war denn das Again? Sollte es zurückgehen oder soll es zurückgehen in das Amerika der 50er Jahre, wo weiße Männer tatsächlich nicht nur noch das Sagen hatten, sondern eben auch noch das wirtschaftliche Vorankommen? Oder soll es ideologisch in 89 zurückgehen oder in die Jahre, als die Sowjetunion da niederlag und das amerikanische Kulturgut strahlte? oder soll es in eine andere Phase zurückgehen? In jedem Fall erstrecken sich diese Bewegungen und ich glaube, das ist einfach wichtig. Wir übernehmen sie nicht von den USA, sie sind auch organisch hier vorhanden. Das sind die Konflikte der liberalen Demokratien insgesamt. Aber dennoch sehen wir, wie schnell der Abbau, und das hätten wir auch aus dem europäischen Umfeld lernen können, in Polen, in Ungarn, wie schnell das gehen kann und wie schwierig ein Rückbau wird. Das heißt, und da hat Florian Harms ja auch schon darauf hingewiesen, es muss eine gemeinschaftliche Anstrengung sein, denn tatsächlich können wir uns nicht klassisch deutsch in dem Sinne zurücklehnen und sagen, die Politik wird es schon richten, sie richtet es nicht. Es ist der Anspruch an uns alle, besonders aus unserer geschichtlichen Erfahrung, zu sagen, jetzt ist der Moment, wo wir uns anders für unsere Gemeinschaft einbringen müssen, wo wir Leute, die die AfD vermeintlich wählen, die sich in diese Logiken verstricken wollen, abholen, nicht nur rhetorisch, sondern weil man sie weiterhin mitnimmt in ein gemeinschaftliches Nachdenken darüber, was wir gemeinsam als Land leisten müssen. Da würden wir uns sicher alle gerade wünschen, dass die Bundesregierung, statt sich an Einzelthemen abzuarbeiten, diese Visionen tatsächlich entwickeln würden, sodass wir etwas hätten, mit dem wir auch rhetorisch besser arbeiten können. Aber da sind wir gerade nicht und gerade auch diese Entwicklungen machen mir mit dem Blick auf die Wahl im nächsten Monat große Sorgen.
Darf ich dazu noch einen Satz sagen, weil ich genau dieses Stichwort einer Vision total entscheidend finde. Es geht in Deutschland ein berühmter Satz um, den der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt ausgesprochen hat: Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das traf damals auch zu, weil man sehr pragmatisch damals gegen die Wirtschaftskrise vorgehen musste und meinte, keine Zeit zu haben für ein großes Konzept. Und eigentlich war auch allen noch klar, wie die Demokratie funktioniert. Die Zeiten sind heute völlig anders. Es braucht eine Vision. Und wir müssen nur mal rüber gucken in andere Länder, die eine klare Vision haben, wie unglaublich schnell und erfolgreich die sind und allen voran natürlich China. Das mag uns gefallen oder nicht und das mag autokratisch sein oder nicht, aber die haben von der oberen Staatsspitze bis runter in die Provinzen einen klaren Plan, eine klare Vision, wo dieses Land hinkommen soll und welche Rolle es in 10, 15, 20 Jahren in der Welt spielen soll. Und weil eben alles heutzutage global vernetzt ist, weil man unglaublich viele Abhängigkeiten hat, braucht man so einen klaren Plan. Und wenn man den nicht hat, dann ist man immer nur am Reparieren und am Krisenlösen. Dann muss man gestern die Euro-Krise lösen, dann vorgestern die Flüchtlingskrise, dann die Pandemie. Dann muss man jetzt irgendwie zurechtkommen mit dem Putin. Dann muss man jetzt dieses und jenes und dann AfD und so. Man ist immer nur am schnellen Problemlösen und man verliert sich darin und man verliert vor allem die Leute. Man verliert die Bürger. Die merken das nämlich, dass da jemand ist an den Schaltstellen, der eigentlich gar keine große Idee hat, wo es hingehen soll. Und dann hat man auch keine Lust, sich dazu beteiligen an so einer Idee. Und das ist den gegenwärtigen Regierenden schon vorzuwerfen. Übrigens auch nicht nur Kanzler Merz, sondern auch seinem Vorgänger Olaf Scholz. Die wollten oder konnten keine große Vision formulieren, wo dieses Land hinkommen soll. Und da denkt man immer wieder schön zurück, ja, an die Amerikaner. Die haben das mal sehr schön gemacht mit Kennedy damals, mit dem Moonshot, der wirklich gesagt hat, wir wollen auf den Mond und das ist gut und richtig und damit werden wir technologisch Vorreiter. Und zugleich hat er das verbunden mit dem Gedanken, es geht eigentlich nicht darum, dass dein Staat was für dich tun muss, sondern du musst was für deinen Staat tun. Und so einen Gedanken, glaube ich, brauchen wir hierzulande auch wieder. Das könnte es sein, wenn das eingängig ist, wenn das transparent erklärt wird, dass viele Menschen sagen, jawohl, jetzt tue ich auch wieder was. Sei es, dass ich einen Zivildienst leiste, dass ich in die Bundeswehr gehe, dass ich mich wirtschaftlich engagiere, dass ich ein Bürgermeisteramt übernehme, dass ich kandidiere für den Bundestag. So eine Aufbruchbewegung brauchen wir, aber das fällt und steht alles mit einer großen Vision.
Wir haben am Anfang schon die Außenpolitik der USA angesprochen, unter anderem die Patriot-Raketen. Das Kontingent ist aufgebraucht, 2/3 sind leer, es sind noch so ungefähr 800 Raketen da. Es ist Unruhe, Chaos in den USA, es ist eine Schwäche da. Inwiefern könnten Russland und China dieses Machtvakuum, diese Unsicherheit nutzen?
Also ich glaube, das ist mit jedem Fall der Plan des chinesischen Staatschefs. Der amerikanische Präsident ist fokussiert, wie kein anderer auf die Gespräche, die im September stattfinden sollen. Er tut alles weiterhin, um dem chinesischen Staatschef zu gefallen. Auch das ein totaler, nicht nur Attitüdenbruch, aber tatsächlich auch ein taktischer Bruch, wenn man auch an die Trump 1 Amtszeit denkt und tatsächlich an Biden. Ne, die Präsidentschaft ging immer um den Wettlauf mit China, technologisch, militärisch, strukturell. Jetzt scheint man fast das Gefühl zu haben, die Amerikaner biedern sich zum Teil an, weil, das hat Florian Harms anfangs schon besprochen, eine Industriepolitik in den USA nicht läuft, faktisch nicht vorhanden ist. Ein großes Wahlversprechen von Donald Trump. Er meint, dass er über Zölle und über andere Handwerkszeug die Chinesen quasi zum Einlenken, zum Mitarbeiten bekommen könnte. Das ist aber diplomatisch in keiner Weise gut vorbereitet. Das heißt, China hat ein einfaches Spiel, weiterhin ein Doppelspiel zu spielen, Russland vasallenmäßig an sich zu binden. Russland braucht weiterhin auch gerade die Technologie aus China und die Ölkäufe sowieso. Und umgekehrt tatsächlich abzuwarten, wie sich die USA intern zersetzen. Und das ist im Übrigen auch das Spiel, was die iranische Staatsführung schon sehr gut und im Übrigen seit Jahrzehnten mit amerikanischen Staatsführungen spielt. Wir denken an die Zeit mit Carter zurück, wo Carter die gekidnappten Diplomaten nicht frei bekommen hat, weil die Iraner genau wussten, da kommt eine Wahl. Wir können noch mehr Value, wir können hier noch mehr extrahieren aus diplomatischen Gesprächen. Auch das wollen die Iraner. Das heißt, die amerikanische Staatsführung, weil sie schlecht vorbereitet ist, weil es ein State Department nur noch existiert, was quasi sich nur noch aus einem Flickenteppich zusammensetzt, also die Expertise eines State Departments fehlt, weil in einem Department of War quasi nur mit der Logik gearbeitet wird, wir wollen unsere vermeintlichen Gegner militärisch übermannen. Daher auch diese unglaubliche Verprassung der Patriot-Abwehrsysteme für Ziele, die es vielleicht gar nicht so gebraucht hätten. Also hier kommt eine Strategielosigkeit, eine Kopflosigkeit, eine Planlosigkeit zusammen, die es gerade traditionellen autokratischen Systemen mit langem Atem, Iran, Volksrepublik China, sehr einfach machen, abzuwarten, Gegenpositionen anzubieten, vor allen Dingen an Länder, deren Abhängigkeit, Straße von Hormuz, heute der Oman-Deal, andere Dinge, die da starke Abhängigkeiten haben und sich dort tatsächlich als Systemlenker neu zu positionieren.
Florian, was glaubst du, inwiefern könnte Putin und Russland, inwiefern könnten die profitieren?
Na, Putin versucht das jeden Tag, unsere Schwächen auszunutzen. Wir haben gerade von dem möglicherweise versuchten Drohnenanschlag in Leipzig gehört, wo wir noch nicht wissen, aber den Verdacht hegen können, dass auch das auf sogenannte russische Wegwerfagenten zurückgeht. Wenn man den Geheimdiensten in Deutschland das Ohr schenkt, und das sollten noch viel mehr Menschen hierzulande tun, Politiker, aber dann auch im Nachgang Leute aus der Wirtschaft, dann erfahren wir, dass wir uns längst in einem hybriden Krieg befinden, dass wir täglich attackiert werden mit Anschlagsversuchen, mit Sabotage, mit Propaganda in den vermeintlich sozialen Medien. Und wir müssen resilienter, widerstandsfähiger, robuster und da auch etwas härter werden gegen diese Gefahren, gegen diese Angriffe. Und da muss man auch mal, und da finde ich, macht das der neue Chef des Bundesnachrichtendienstes, Martin Jäger, richtig, auch mal sagen, naja, wenn wir permanent geschlagen werden, dann schlagen wir halt auch mal zurück. Was nicht heißt, dass wir jetzt Aggressivität gegenüber Russland entfalten, aber dass wir diesem Regime einfach mal klar machen, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn ihr permanent bei uns sabotiert, naja, dann machen wir halt auch mal einen Cyberangriff bei euch im Bankenwesen. Dann sind halt mal alle Konten weg. So, das muss man dann auch einfach mal durchziehen. Das sehe ich aber bisher nicht. Dafür gibt es nicht die politische Unterstützung, nicht im Bundeskanzleramt, nicht im Bundestag. Da ist man noch viel, viel zurückhaltend und das ist ein Problem.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Schade, ich könnte hier noch ewig weiterreden und ewig weiter diskutieren. Eine sehr spannende Folge. Liebe Hörer, wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, dann lassen Sie gern einen Kommentar oder eine Bewertung da. Außerdem erreichen Sie uns mit Ihrem Feedback unter podcasts@t-online.de oder per WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben oder mit unserem Chefredakteur Florian Harms diskutieren wollen, kommentieren Sie gern bei Spotify. Florian Harms geht dort sehr gern in den Austausch mit Ihnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen, Catherine Klüver-Eschbrook.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Danke fürs gute Gespräch.
Und Florian Harms.
Auch von mir vielen herzlichen Dank und auch nach draußen an die Zuhörer. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.